dann diese ganze Heizhammer-Debatte, das war, muss man sagen, genau, ein riesiger Erfolg der Rechten und Neoliberalen, dem wir zu dem Zeitpunkt nichts entgegensetzen konnten. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie dringlich es ist, dass wir uns jetzt zusammentun, eben als Klima- und Mietenpolitik handlungsfähig, sprechfähig zur Wärmewende werden und auch eine Praxis dazu etablieren, dass wir jetzt irgendwie auch mal in die Offensive kommen.
Also wir sehen auch, dass es da durchaus ein großes Interesse gibt, auch zusammenzuarbeiten. Wir haben gerade bei der Mietendemo in Berlin zum ersten Mal einen Klimablog organisiert. Also ich glaube, wir können da als Bewegung total viel voneinander lernen, gemeinsame Ansatzpunkte finden und das kann uns eigentlich nur stärker machen, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Frage, wie sich klimagerechtes und bezahlbares Wohnen erkämpfen lässt. Gerade ist es ja so, dass beim Wohnen zu wenig für Klimaschutz passiert und wenn was passiert, dann geht es meist auf Kosten der MieterInnen. Die Kampagne Soziale Wärmewende will das ändern und durch eine Vernetzung von Mieten und Klimakämpfen in die Offensive kommen. Was es für klimagerechtes und bezahlbares Wohnen braucht und wie sich dafür der nötige Druck aufbauen lässt, darüber spreche ich mit Leonie von der Kampagne Soziale Wärmewende und mit am Start ist auch Lisa von der Berliner Enteignungsinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ja, ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Leonie und Lisa, danke, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Hallo.
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 Ja, wir sind zusammengekommen, um so ein bisschen über das Thema Wohnen und Wärmewende zu sprechen. Aus Klimagesichtspunkten müssten wir ja pro Jahr hunderttausende Gebäude sanieren, hunderttausende neue Wärmepumpen einbauen. Und wir sehen aber, dass das überhaupt nicht passiert. Ja, im Gegenteil, es werden sogar irgendwie mehr fossile Heizungen eingebaut als noch in den Jahren zuvor. Und noch dazu überlasten die Kosten für Modernisierung vielerorts die MieterInnen, ja. Leonie, du bist gerade mit einer Kampagne am Start, also die baust du gerade mit auf. Soziale Wärmewende heißt die. Und das ist so ein bisschen der Versuch, eine bundesweite Mobilisierung aus Mieten und Klimabewegung, also diese beiden Issues zusammenzubringen, Modernisierung ökologisch, aber gleichzeitig das sozial zu gestalten. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie kam diese Kampagne zustande und was wollt ihr erreichen?
Ja, die Kampagne hat sich letztes Jahr gegründet, aus einer Gruppe von Mieterinnen, Aktiven und Klimaaktiven. Genau, der Anlass war teilweise auch das Heizungsgesetz, was letztes Jahr verabschiedet wurde, über das wir ja später auch noch sprechen werden. Und seit Oktober haben wir so ein bisschen angefangen mit der Arbeit. Genau, unsere Ziele sind nichts Geringeres als bezahlbares, klimagerechtes Wohnen für alle. Genau, die Wärmewende ist ein riesiges Umbauprojekt, was jetzt ansteht in den nächsten Jahren. Und aktuell ist es halt so, dass ein Großteil der Kosten auf Mieterinnen umgelegt werden kann und das für viele aktuell einfach für viele Mieterinnen ein angstbesetztes Thema ist. Und wir wollen das ändern. Also wir wollen durchsetzen, dass die Wärmewende nicht auf dem Rücken von Mieterinnen passiert und dass wir als Mieterinnen auch mitentscheiden können, wie sie abläuft. Dafür müssen wir Gesetze ändern. Also einmal ganz wichtig muss die Finanzierung von Sanierungen geändert werden, aber auch die Regulierung der Fernwärme zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema. Genau, unser Ziel ist eben, eine Bewegung aufzubauen, die dafür kämpft, dass diese Sachen durchgesetzt werden. Und wir wollen Mieterinnen und Klimabewegung miteinander verbinden. Unser Ansatz ist, dass wir erstmal dieses Thema auch begreiflich machen müssen, weil es in den Bewegungen, also sowohl in der Mieten- als auch in der Klimabewegung, noch überhaupt nicht angekommen ist. Und wir glauben eben genau, dass wir erstmal diese Netzwerke aufbauen müssen, gemeinsame Forderungen erarbeiten müssen und dann auch eine gemeinsame Praxis.
Ja, danke dir. Wir wollen natürlich auch noch im Detail über eure Kampagne sprechen und auch, wie ihr eigentlich eure Ziele erreichen wollt. Lisa, du bist ja hier jetzt so ein bisschen für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, eine Kampagne, die sich für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne in Berlin einsetzt. Wir haben ja euren Volksentscheid und überhaupt eure Initiative auch hier im Podcast eng begleitet. Und was ganz spannend ist, ist jetzt auch nicht neu, ihr setzt euch schon seit einer Weile auch ja das Thema Klimagerechtigkeit auf die Fahnen, was ja jetzt bei einer Mietenbewegung nicht ein Ding sein muss, ne? Also erstmal geht es ja um bezahlbares Wohnen. Aber wenn man bei euch schaut, dann sagt ihr, klimagerechtes Wohnen, das geht nur gegen große Immobilienkonzerne und mit Vergesellschaftung. Vielleicht kannst du mal aus eurer Erfahrung mit eben Deutsche Wohnen und Co., also zum Beispiel auch Vonovia, sagen, Wie agieren die denn in Sachen Wärmewende und vor allem, wenn es darum geht, die sozial zu gestalten? Also machen die eigentlich überhaupt genug, diese Konzerne in Sachen Modernisierung? Und wenn sie es machen, wie machen sie es?
Genau, also diesen Konzernen ist natürlich das Klima genauso egal wie ihre MieterInnen. Denen geht es vor allem um ihre Profite. Wir haben jetzt kürzlich nach den starken Anstiegen der Energiepreise gesehen, wie gerade Deutsche Wohnen und Vonovia ganz massiv versucht haben, da Profit draus zu schlagen, indem sie extrem überhöhte Heizkosten-Nachzahlungsforderungen verschickt haben, von denen sie zum Teil inzwischen auch schon zugeben mussten, dass die völlig basislos waren. Und ja, sie da einfach nur irgendwelche ausgedachten Forderungen an ihre MieterInnen verschickt haben. Genau, also sie versuchen da ziemlich skrupellos einfach noch Profit aus der Situation zu schlagen. Hm. Zum Teil sind diese Konzerne dann wiederum auch beteiligt an Dienstleistern, die Wärme zur Verfügung stellen. Das heißt, sie haben auch ein ganz direktes finanzielles Interesse daran. Und auch ansonsten muss man sagen, die machen ja nicht mal die nötigsten Instandhaltungsmaßnahmen. Also es gibt ja so viele Häuser in Berlin, sicherlich auch anderswo, wo die Aufzüge kaputt sind, wo die Hausschlösser kaputt sind, wo die Häuser einfach verfallen, wo Schimmel drin ist und wo sich diese Konzerne überhaupt nicht drum kümmern. Genau, vor dem Hintergrund, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass sie sich dann ausgerechnet um energetische Sanierungen besonders gut kümmern. Genau, und wir sehen eben auch, dass sie das nicht tun, weil sie da kein finanzielles Interesse dran haben. Mhm.
Vielleicht können wir mal ihr zwei so ein bisschen drauf schauen, warum ist das eigentlich aus Klimagerechtigkeitssicht so ein wichtiges Thema? Der Gebäudesektor in Deutschland, wie viel CO2-schädliche Emissionen, für wie viel ist er da eigentlich verantwortlich? Ne? Also das Beheizen von Gebäuden und das Erwärmen von Wasser, was macht das eigentlich aus? Also wieso ist es jetzt wichtig, sage ich mal, aus Sicht der Klimabewegung, diese Verknüpfung zu finden mit der MieterInnenbewegung, das, was ihr ja auch mit soziale Wärmewende schaffen wollt. Die Klimabewegung, die ist ja gerade ziemlich auch in der Defensive. Wieso ist der Bereich ein möglicher, wichtiger Ort oder ein wichtiges Topic, wo man dran ansetzen kann, um Klimaschutz auch konkret im Alltag der Menschen zu machen? Leonie.
Ja, also Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen. Heizung und Warmwasser sind verantwortlich für 23% des Energieverbrauchs in Deutschland. Also knapp ein Viertel. Und Heizung und Warmwasser in Gebäuden, also in allen Gebäuden, nicht nur in Wohngebäuden, sind für 30% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn man Neubau noch hinzunimmt, dann sind es 40%. Also es sind ist ein unglaublich riesiger Brocken. Und genau, ich würde sagen, wenn wir Klimagerechtigkeit wollen, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Hm. Und ich würde sagen, diese Einteilung nach Sektoren des Klimaschutzgesetzes, die ist gar nicht so hilfreich, weil da ein Großteil dieser Emissionen dem Sektor Energiewirtschaft zugeordnet wird. Genau, deswegen aber diese 30% sind eben das, was tatsächlich der Verbrauch verursacht von Heizung und Warmwasser. Und wir müssen als Bewegung uns damit beschäftigen, weil wir sehen, wenn wir es nicht tun, dann passiert auch nicht, jedenfalls nicht genug. Mhm.
Wie erlebst du das jetzt gerade mit Sicht auf Mietenbewegung und eben auch Klimabewegung, Lisa? Also jetzt gerade in der Arbeit von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Für MieterInnen hat ja bezahlbares Wohnen erstmal Prio 1. Und wenn sie im schlimmsten Fall so die Wohnung verlassen müssen bei ökologischen Modernisierungen, wie das jetzt gerade der Fall ist, weil die Mieten steigen, sie es sich nicht mehr leisten können, dann ist, glaube ich, Klimaschutz allen Leuten auch erstmal egal im ersten Moment. Also wie erlebt ihr da diesen politisch gemachten Widerspruch? Wo muss man da ansetzen, um diese Themen zu verbinden?
Ich glaube, wir müssen tatsächlich ganz weit vorne ansetzen und erstmal deutlich machen, dass dieser Widerspruch eben politisch gemacht ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der so in der öffentlichen Debatte noch gar nicht angekommen ist. Und selbst progressive politische Kräfte, ob jetzt Sozialverbände oder Klimaschutzverbände, nehmen in ihren Erzählungen, glaube ich, das oft noch so als gegeben hin, dass, wenn man Klimaschutz im Gebäudebereich macht, dann führt das eben erstmal automatisch dazu, dass die Miete steigt und vielleicht kann man das dann irgendwie wieder ausgleichen und abfedern. Und ich glaube, ja, wir müssen diese Debatte irgendwie völlig umdrehen und erstmal davon ausgehen, dass Klimaschutz was ist, wo MieterInnen ein Interesse dran haben, genuines Interesse daran haben. Zum einen, weil natürlich die Klimakrise uns alle betrifft und die Folgen uns alle in irgendeiner Form treffen werden. Zum anderen aber auch ganz konkret, weil ja eine Wohnung, die gut in Schuss und gut gedämmt ist, auch einfach angenehmer zu bewohnen ist und auch weniger kostet, sie zu beheizen. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen müssen. Und dann können wir uns anschauen, okay, wenn das doch eigentlich die Situation ist, wieso ist es denn jetzt im Moment politisch so, dass trotzdem die MieterInnen darunter leiden, wenn ökologisch modernisiert wird. Und dann kommen wir zu so Punkten wie Modernisierungsumlage zum Beispiel. Ich glaube, da kann Leonie sicher später auch noch mal viel zu sagen. Genau, dann können wir gemeinsam überlegen, okay, wer sind unsere gemeinsamen Gegner, ob jetzt Konzerne oder gesetzliche Regelungen, Institutionen, und können von da aus weiterarbeiten.
Hm. Ja, bisher ist ja noch überhaupt nicht gelungen, diese Themen Klimaschutz und bezahlbares Wohnen, das von links zu besetzen und in der öffentlichen Debatte auch miteinander zu verknüpfen. Ich sag mal, das, was sie jetzt natürlich mit soziale Wärmewende anstrebt, Leonie. Wenn wir uns zum Beispiel die Debatte um das neue Heizungsgesetz anschauen, ja, was ja still und heimlich jetzt Anfang des Jahres gekommen ist, die Debatte hat ja im vergangenen Herbst getobt, da waren, sage ich mal, die Mieten und die Klimabewegung gar nicht sichtbar. Da ist es vor allem Rechten und Neoliberalen gelungen, erfolgreich eine Kampagne zu fahren. Und die waren damit so erfolgreich, dass es nochmal einen Run auf Gas- und auf Ölheizung gab am Ende. Was nicht nur schlecht fürs Klima ist, sondern auch die MieterInnen werden in Zukunft darunter leiden, ne, wenn die Gaspreise teurer werden. Ja, und in seiner finalen Fassung sieht das Gesetz auch weiterhin vor, dass Vermieter alle Kosten als Modernisierungsumlage eben auf MieterInnen umlegen können. Leonie, vielleicht kannst du das mal aus deiner Perspektive erzählen. Das war ja auch so ein bisschen Gründungsimpuls für eure Kampagne, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie habt ihr da die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz erlebt, diese Kampagne von Rechts und von Neoliberalen und auch, dass die gesellschaftliche Linke da es nicht geschafft hat, das Thema eben von links zu pushen? Genau.
Genau, also ich würde sagen, dieses Gesetz, das ist über uns hereingebrochen. Also wir haben das einfach komplett verpasst. Das war in keinem von den Kontexten, in denen ich aktiv bin. Ich bin in unterschiedlichen mietenpolitischen Gruppen aktiv, war das Thema so richtig. Und wie gesagt, wir haben dann diese ersten vorsichtigen Zusammenarbeitsansätze zu dem Thema. Es gab so ein paar Workshops letztes Jahr. Und dann hat das langsam in diesen Kontexten haben wir angefangen zu merken, okay, da passiert gerade was, das betrifft uns als Mieterin und das betrifft auch Klimaschutz, aber wir sind überhaupt nicht sprechfähig dazu, wir sind überhaupt nicht handlungsfähig, weil genau die Wärmewende nicht Thema bei uns ist und wir keine Positionen und keine Forderungen dazu haben. Und dann hat sich dieser erste Zusammenschluss gegründet, Mieterinnen for Future waren das, und die haben dann einen offenen Brief verfasst, der eben vor allem die fehlende soziale Abfederung des Gesetzes kritisiert haben. Also am Anfang muss man halt auch einfach sagen, war das ein sozial schlechtes Gesetz. Das muss man Habeck und den Grünen schon ankreiden, dass es am Anfang die Mieterinnen nicht mitgedacht waren in diesem Gesetz, beziehungsweise diese Tradition von wir legen diese Kosten einfach auf Mieterinnen auch sich in diesem Gesetz total ausgedrückt hat. Und genau, ich glaube dann diese ganze Heizhammer-Debatte, dass die FDP ja aus der Regierung das sozusagen auch noch mit koordiniert hat und Springer und die AfD davon genau diese große Kampagne gefahren haben. Das ist, diese Auswirkungen davon sind, glaube ich, dann erst so gegen Ende des Jahres richtig klar geworden. Also was da eigentlich passiert ist, der krasse fossile Rollback und Lock-in, der dann dadurch entstanden ist. Wärmepumpen wurden extrem diskreditiert. Es wurden 900.000 neue Gas- und Ölheizungen eingebaut. 2023 waren 40% mehr als im Jahr davor. Die AfD konnte ihre Umfragewerte steigern durch diese Kampagne. Genau, also es war einfach ein riesiger Erfolg der Rechten und Neoliberalen, dem wir zu dem Zeitpunkt nichts entgegensetzen konnten. Und ich glaube, deswegen, das zeigt einfach, wie dringlich es ist, dass wir uns jetzt zusammentun. Und gleichzeitig muss man auch sagen, war die FDP auch noch erfolgreich mit ihrem Technologie-Framing, Technologieoffenheits-Framing. Das heißt, dass jetzt das Gesetz auch weiter Gasheizung, den Einbau von neuen Gasheizungen erlaubt, wenn diese irgendwann vielleicht mal mit Biogas oder grünem Wasserstoff betrieben werden können. Und genau, ich glaube, wir könnten eine ganze Extra-Folge zu grünem Wasserstoff machen, aber das ist einfach, der wird nicht verfügbar sein fürs Heizen. Es wird einfach, das ist viel zu teuer und es gibt auch einfach diesen Strom nicht, der diesen grünen Wasserstoff produzieren soll. Und die FDP hat es geschafft, dass diese Möglichkeit ins Gesetz reingeschrieben wird, dass gerade werden halt diese Heizungen, die dann jetzt neu eingebaut werden mit Technologieoffenheit, die sollen dann irgendwie, die werden jetzt halt mit Gas weiter beheizt. Und deswegen, genau, war diese Kampagne sehr erfolgreich und deswegen müssen wir jetzt das ändern und eben als Klima- und Mietenpolitik handlungsfähig, sprechfähig zur Wärmewende werden und auch eine Praxis dazu etablieren, dass wir jetzt irgendwie auch mal in die Offensive kommen. Hm.
Ja, dann lasst uns doch mal drauf zu sprechen kommen, worum es eigentlich gehen muss. Leonie, ihr fordert ja mit soziale Wärmewende die Abschaffung der sogenannten Modernisierungsumlage, die gegenwärtig es möglich macht, dass VermieterInnen alle Kosten der energetischen Modernisierung auf MieterInnen umlegen können. Ich bin ja aus ökologischen Gründen auch voll für die Wärmewende und dass Wohnungen gut gedämmt sind, man nicht mehr mit Gas heizen muss, ne? Gleichzeitig weiß ich halt, wenn mein Vermieter das jetzt machen würde, dann würden die Kosten am Ende auch monatlich bei mir landen. Und jetzt ist durch die Energiekrise ist ohnehin mein Abschlag schon um 100 Euro teurer geworden. Ich musste im letzten Jahr irgendwie 450 Euro nachzahlen. Und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die uns zuhören, die diese teuren Energiepreise zum einen auch schon in die Bredouille bringen und die jetzt auch noch Angst davor haben, dass wenn modernisiert wird, dass es dann auch noch auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Also könnt ihr mal sagen, oder du Leonie, wie diese Modernisierungsumlage eigentlich gestaltet ist, die ja jetzt auch im Heizungsgesetz weiterhin besteht, ne? Also das, was Habeck da jetzt im Final hingewurschtelt hat und warum sie aus eurer Sicht zum einen ökologisch nicht effizient ist, also nicht dazu führt, dass unsere Klimaziele erreicht werden im Gebäudesektor, aber sie eben auch sozial unfair ist.
Ja, ich würde vielleicht ganz gerne mit einer Geschichte anfangen. Du hast das ja auch schon so ein bisschen gemacht, aus deiner Perspektive beschrieben, was das eigentlich für Mieterinnen bedeutet. Also es gibt zum Beispiel eine Initiative hier in Berlin, die sich gegründet hat rund um eine energetische Sanierung. Da hat ein privater Großvermieter, keiner der bekannten Konzerne, aber auch eben ein privater Großvermieter, eine Siedlung in Treptow-Köpenick energetisch saniert, teilweise zweifach, dreifach verglaste Fenster rausgerissen und zweifach verglaste Fenster eingebaut. Die Heizkosten sind nach der Sanierung gestiegen und der Vermieter hat diese Kosten dann noch auf die Mieterin umgelegt. Also die Miete hat sich erhöht und die Heizkosten. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich glaube, es illustriert ganz gut, welche Fehlanreize dieses Instrument setzt. Genau, die Modernisierungsumlage ist ein Bundesgesetz. Das klingt jetzt alles ein bisschen langweilig, aber ich glaube, man muss es einfach einmal sagen, um das zu verstehen. Genau, wenn ein Vermieter eine energetische Sanierung durchführt, dann kostet das ja Geld und diese Gesamtsumme, die er dafür ausgibt, davon können 8% jährlich auf die Kaltmiete umgelegt werden. Diese Mieterhöhung ist dauerhaft gültig. Sie ist in den ersten 6 Jahren gekappt auf maximal 3 Euro, wenn die Miete unter 7 Euro lag, auf maximal 2 Euro. Aber genau danach werden diese 8% geltend gemacht. Und genau, ein weiteres Problem ist auch noch, dass wenn der Vermieter öffentliche Fördermittel in Anspruch nimmt, dann muss er die abziehen von dieser Gesamtinvestitionssumme, die er umlegen kann. Das heißt, es gibt auch einen finanziellen Anreiz, keine Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Es ist lukrativer. Genau. Und einerseits ist das Problem mit dieser Umlage, dass es eben ein anreizbasiertes System ist. Und in den aktuellen Zeiten, wo die Zinsen so hoch sind und die Baukosten so hoch sind, sich dieses anreizbasierte System für Vermieter nicht mehr lohnt. Also die Sanierungsraten fallen gerade, sie sind sogar noch unter 1%. Das bedeutet, dass weniger als 1% aller Gebäude in Deutschland irgendwie saniert werden. Das sind nicht mal Vollsanierungen. Also wenn nur ein Fenster ausgetauscht wird, theoretisch fällt das schon unter diese Zahl. Das ist einfach, genau, es ist katastrophal wenig. Wir müssten eigentlich bei 3 oder 4% liegen, wenn wir irgendwie die Klimaziele erreichen wollen. Genau, und wie gesagt, das führt halt durch diese Umlage dazu, dass Klimaschutz und Mieterinneninteressen gegeneinander ausgespielt werden, dass eine Modernisierungsankündigung bei Mieterinnen Angst auslöst. Viele haben schon so hohe Lebenshaltungskosten, zahlen schon so viel Miete, dass einfach jeder Euro, der da auf die Kaltmiete aufgeschlagen wird, zu viel ist. Genau, das führt halt einfach dazu, dass diese beiden Themen gegeneinander ausgespielt werden und dass Mietenkämpfe rund um Klimaschutz immer Abwehrkämpfe waren und es immer darum ging, entweder die Maßnahmen sogar an sich ganz zu verhindern, also oder die Mieterhöhung irgendwie zu begrenzen. Mhm.
Und kannst du den Punkt vielleicht noch machen? Hatte ich es richtig verstanden, dass wenn die Miete dann mal teurer ist aufgrund dieser Modernisierungsumlage, dass wenn, sage ich mal, die Sanierungen und die Heizung, wenn die abbezahlt sind, dann bleibt die Miete aber trotzdem weiterhin hoch, ne?
Das ist richtig, genau. Das ist eine dauerhafte Mieterhöhung. Man muss das natürlich in Kontext setzen. Also wie gesagt, wenn es so teuer ist, sich Geld zu leihen, dann sozusagen dauert es natürlich länger, bis sich das abbezahlt hat. Und das ist ja auch schön, das Gesetz erlaubt ja auch sonst für Mieterhöhungen. Also sozusagen der Amortisationszeitraum ist dann schon teilweise jetzt nicht direkt irgendwie 12 Jahre, sondern kann auch ein bisschen länger sein. Aber trotzdem, genau, bleibt halt diese Mieterhöhung dauerhaft geltend und ist für viele Mieterinnen katastrophal.
Habt ihr vielleicht, entweder du, Leonie oder Lisa, ein Beispiel, wie quasi diese Modernisierungsumlage auch zur Mietenkrise beiträgt, in der Form, dass Menschen sich dann die Miete nicht mehr leisten können, ausziehen müssen und dann gibt es zum Beispiel auch eine teurere Neuvermietung, das kennen wir, wenn Wohnungen leer stehen, dann wird gleich der Preis wieder angepasst und die Miete. Habt ihr da vielleicht auch ein Beispiel aus eurer Organisation?
Wir sind halt vor allem die Initiativen bekannt, die sich wehren. Genau, das ist ja schön, dass wenn Mieterinnen sich zusammentun dann und wir uns gegen solche missbräuchlichen Praxen wehren, dann sind wir teilweise halt auch erfolgreich damit. Genau, und das Problem ist halt auch, dass diese Fälle von sozusagen Verdrängung durch Modernisierung, die werden nicht erfasst. Also wenn jemand sich entscheidet, freiwillig auszuziehen nach einer Modernisierung, dann zum Beispiel die Vermietervereine bekommen das oft gar nicht mit, weil die Leute genau so im Stress sind und gar nicht wissen, dass sie sich dagegen vielleicht auch wehren könnten oder dass sie sich Unterstützung holen könnten. Genau, also es gibt Schätzungen dazu, dass das auf jeden Fall als Mieterhöhungs- und Verdrängungsinstrument auch genau missbraucht wird. Genau, aber ich glaube, viel davon bekommen wir auch einfach nicht mit.
Jetzt ist ja in der Debatte, ist mein Eindruck, auch viel von dieser sogenannten Warmmietenneutralität die Rede. Also, dass wenn dann höhere Kosten, Mietkosten dadurch entstehen, dass ökologisch saniert wird oder eine neue Heizung eingebaut wird, dass MieterInnen ja nach der Sanierung einen geringeren Energieverbrauch haben und deswegen das irgendwie kostenneutral alles passiert. Was ist denn da eigentlich dran?
Also ich kenne eine Studie oder Berechnung dazu, die in Berlin mal so ein paar Beispielrechnungen gemacht hat, und die das Ergebnis hatte, ja, das geht schon, aber es geht eben nur, wenn alle öffentlichen Fördermittel, die zur Verfügung stehen, auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Genau, Leonie hat ja schon erklärt vorhin, dass es den Anreiz gibt für Vermieter, diese Fördermittel nicht in Anspruch zu nehmen. Genau, wenn sie das aber machen, dann ist es schon auch möglich, warmmietenneutral zu sanieren. Genau, ich glaube, dann ist natürlich gesamtgesellschaftlich die Frage, wo kommt das Geld für diese Fördermittel her? Und dann können wir auch nochmal über Umverteilung für Klimaschutz vielleicht sprechen. Aber genau, ich glaube, ja, es ist möglich, aber diese Fördermittel müssen eben dann auch genutzt werden.
Genau, und ein wichtiger Punkt, ich würde vielleicht noch ergänzen, ist, dass eigentlich gesetzlich vorgesehen ist, dass alles, was Instandhaltung ist, also was nicht zur Energieeffizienzsteigerung dient, sondern einfach nur eine Fassadenreparatur oder Fensterreparatur wäre, abgezogen werden muss von diesen Kosten. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die, dass irgendwie Warmmietenneutralität erreicht wird. Und das passiert einfach in der Realität ganz selten. Beziehungsweise Vermieter nutzen einfach diese Möglichkeit, so viel umzulegen wie möglich und gehen diesen gesetzlichen Vorgaben nicht richtig nach. Und dann ist es halt an den Mieterinnen danach, sich anzugucken, was wurde eigentlich gemacht, wie viel hat das gekostet, wie viel wurde umgelegt und sich dann sozusagen im Nachhinein dagegen zu wehren. Das muss man auch erstmal verstehen. Man muss das auch erstmal wissen, dass Instandhaltungskosten gar nicht umgelegt werden dürfen. Viele wissen das nicht und deswegen passiert da auch einfach ein großer Missbrauch.
Ja, Leute, wenn ihr euch vernetzen wollt mit der Kampagne Soziale Wärmewende, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind alle Informationen dazu, wie ihr Dissens fördern könnt. Denn vergesst bitte nicht, ich kann diesen Podcast hier nur kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden, weil ich Fördermitglieder habe, die im Monat 3, 6 oder 10 Euro geben. Es sind mittlerweile mehr als 1200 Leute, die monatlich Dissens mit einer Spende supporten. Es klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr und immer auch wieder neue Leute, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit, nein, wir unterstützen ja mittlerweile auch die Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und darüber hinaus gibt es auch Goodies und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt und wie du Dissens supporten kannst, dazu findest du alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil unseres Gespräches hier mit Leonie von der Kampagne Soziale Wärmewende und Lisa von der Klima AG von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, warum die Modernisierungsumlage sozial ungerecht ist und auch nicht dafür taugt, uns in Sachen Klimaschutz ja voranzubringen. Was ist denn die Alternative, Leonie? Also ihr fordert ja die Abschaffung der Modernisierungsumlage, was wäre denn dann die Alternative? Also wie würde dann aus eurer Sicht ökologische Modernisierung, also die nötige Wärmewende auf den Weg gebracht werden? Idealerweise so auch, dass mehr passiert. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass das Anreizsystem gerade nur zu 1% Modernisierung führt im Jahr und nötig wären bis zu 4%. Und wie würde das am Ende auch finanziert werden, wenn durch politische Instrumente gesichert ist, dass die MieterInnen raus sind bei der Finanzierung der Wärmewende? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage.
Genau, wir fordern die Abschaffung der Umlage. Und die Frage ist natürlich, ne, wenn es kein Anreiz mehr gibt für Vermieter, dann brauchen wir andere Instrumente. Wir sind für das Ordnungsrecht. Wir wollen, dass diese Vermieter verpflichtet werden. Ja, viele Vermieter machen schon gutes Geld mit unserem Grundbedürfnis Wohnen. Wir kritisieren das auch grundsätzlich. Wir wollen das auch abschaffen. Aber solange sie das noch machen können, sollen sie bitte auch diese Gewinne in den Klimaschutz stecken. Es ist ihr Eigentum. Und sie sind also unserer Ansicht nach, sollten sie verpflichtet werden, ihr Eigentum so zu gestalten, dass es nicht die Grundlagen unseres Planeten zerstört. Genau, deswegen fordern wir eine Sanierungspflicht. Und natürlich gibt es auch KleinvermieterInnen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Debatte, die wir auch, würde ich sagen, in den Bewegungen noch nicht so richtig geführt haben. Aber es gibt natürlich VermieterInnen, die faire Mieten verlangen. Und wir fordern dann eigentlich gezielte Unterstützung für diejenigen, die das tun. Die sollten dann Anträge stellen. Also genau, dass wir dieses System einfach mal umdrehen. Dass die Vermieter dann Fördermittel beantragen können, wenn sie nachweisen können, dass sie faire Mieten verlangt haben und sich das wirklich nicht leisten können.
Und eine Reform der Modernisierungsumlage, so wie ich auch drüber gelesen habe, also dass zum Beispiel jeweils ein Drittel die MieterInnen, ein Drittel die Vermieter, ein Drittel der Staat übernehmen von den anfallenden Kosten, um dann auch eher diese Warmmietenneutralität zu erreichen, das seht ihr nicht irgendwie als eine mögliche Lösung?
Also dieses Drittelmodell, das wurde vom Deutschen Mieterbund und vom BUND vor allem entwickelt. Das wäre natürlich eine erhebliche Verbesserung. Also das lässt sich gar nicht bestreiten. Das wäre viel besser als das aktuelle System. Wenn man den Berechnungen Glauben schenken kann, die da gemacht haben, es gibt eine ausführliche Studie dazu, dann könnte das zu Warmmietenneutralität führen. Allerdings, ist das halt trotzdem, müssen einfach wahnsinnig viele Fördermittel dann bereitgestellt werden. Und die Frage ist, einerseits, erstens, ist das überhaupt realistisch? Und zweitens, ist das wirklich, also ich glaube, wir sozusagen als Mieterinneninitiativen, die das grundsätzlich kritisieren, dass mit Wohnen Profit gemacht wird, sehen es einfach nicht als Option, dann wahnsinnig viele Fördermittel, Steuergelder an profitorientierte Vermieter auszuzahlen, ohne irgendwelche Bedingungen. Also die müssen dann praktisch, können weiter Mieten erhöhen, sie können weiter die ganzen Dinge tun, die Mieterinnen sonst das Leben schwer machen und bekommen halt irgendwie wahnsinnig viel Geld. Das wäre auch irgendwie so eine Art von Umverteilung einfach auch wieder, ne, von Steuermitteln an Großkonzerne oder beziehungsweise Menschen, die ohnehin schon viel Geld haben. Genau, das ist, glaube ich, der eine Punkt, den wir kritisieren. Und der andere Punkt ist dieses, dass es halt auch ein anreizbasiertes System ist. Also ehrlich gesagt, unter den aktuellen Bedingungen ist es, glaube ich, recht unwahrscheinlich, dass dieses anreizbasierte System, also wenn man versucht, wirtschaftliche Anreize zu setzen, dass das zu einer Steigerung der Sanierungsraten führt. Das haben wir einfach jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass es nicht ausreicht und dass wir auf jeden Fall Ordnungsrecht brauchen. Was ja auch von der EU gefordert wurde und dann aber auch von unserer Bauministerin torpediert wurde.
Ich bin ja voll auch für so eine Sanierungspflicht und Ordnungsrecht, wie du gesagt hast, so angesichts der ökologischen Krise. Aber das, was du auch schon erwähnt hast, dass man auch Kleinvermieter mitdenken muss. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein, zwei Takte sagen, weil es sind ja nicht nur die großen Wohnungskonzerne wie Lisa und Co. da in Berlin gegen sie kämpfen, die natürlich massiv Gewinne über Mieten an ihre AktionärInnen ausschütten, sondern eben auch Leute, die zum Beispiel selbst in ihren Häusern wohnen oder die vielleicht, 10 Immobilien haben. Und das ist gemessen an dem, was ich besitze, auch schon reich. Aber um die, glaube ich, muss es uns nicht gehen. Und da müssen wir, glaube ich, gut mitdenken. Dieses Narrativ, der Klimaschutz treibt jetzt alle in den Ruin, weil das verfängt ja und das bespielen ja die Rechten und die Rechtsextremen so erfolgreich, dem gleich was entgegenzusetzen. Also könnt ihr da aus euren beiden Perspektiven nochmal sagen, wie umgehen damit?
Also ich glaube, einen Punkt hat der Leonie schon gemacht, dass man ja schon auch gezielt Fördermittel dann für diese VermieterInnen bereitstellen kann, wenn sie eben nachweisen können, dass sie faire Mieten verlangen und dass sie jetzt die Rücklagen nicht haben. Genau, und ich glaube, Man kann durchaus auch mit ganz langweiligen realpolitischen Maßnahmen schon auch noch was erreichen zum Thema Wärmewende. Also ob das so Sachen sind wie irgendwie bessere Beratungsangebote oder ob der Staat sich besser darum kümmert, VermieterInnen auch zu vernetzen, damit sie zum Beispiel seriell sanieren können, also ähnliche Gebäude quasi in einem Schwung gemeinsam sanieren, was das Ganze natürlich weniger aufwendig und billiger macht. Also ich glaube, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, was man machen kann, um das auch Kleinvermietern, die, sage ich mal, ein ehrliches Interesse daran haben und einfach tatsächlich das Geld gerade nicht auf dem Konto rumliegen haben, das irgendwie möglich zu machen.
Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber ne, Vermieterinnen sind jetzt auch nicht unsere Zielgruppe. Also wir sind Mietenaktive, wir organisieren Mieterinnen und ich würde sagen, die Stimme der Mieterinnen ist sowieso extrem unterrepräsentiert in dieser ganzen Wärmewende-Debatte. Und ich glaube, unser Ansatz ist eben, wir wollen das Thema links besetzen, aber aus Mieterinnenperspektive. Und als Mieterin erleben wir einfach täglich einen Interessenkonflikt, der strukturell ist zwischen Vermietern und Mieterinnen. Und ich glaube, genau, unser Ansatz ist, wir organisieren uns als Mieterinnen, wir bauen Basisinitiativen auf und wir versuchen als Mieterinnen dann bundesweit Strategien zu entwickeln, wie wir auf Druck aufbauen können, dass Gesetze geändert werden. Aber ich glaube, genau, die armen KleinvermieterInnen sind jetzt nicht unbedingt die, die uns schlaflose Nächte bereiten.
Genau, ich glaube, deswegen kann ich das auch so salopp daher sagen, dass man das schon auch irgendwie hinbekommen wird. Ich glaube, dass man das schon irgendwie hinbekommt, aber es ist jetzt nicht das, worüber wir jeden Tag nachdenken.
Ich habe es auch nur vor dem Hintergrund, dass eine mediale Debatte oft auch nochmal nach eigenen Logiken funktioniert. Ne? Und wenn man da ein Narrativ entwickelt, das sagt, okay, wir wollen halt an die großen Konzerne ran und nicht denen, die fair vermieten und die nicht die nötigen Rücklagen, die müssen sich keine Sorgen machen, aber das denkt ihr ja mit. Ne? Das scheint mir aber wichtig zu sein, auch wenn natürlich ihr MieterInnen organisiert und nicht Vermieter.
Ja.
Vielleicht, Leonie, kannst du mal ein paar Takte dazu sagen. Das ist natürlich eine gute Idee, was ihr da habt, aber wie lässt sich es eigentlich durchsetzen oder was habt ihr da für Ideen? Ne? Also, weil das wird natürlich auf breiten Widerstand stoßen und stößt auf breiten Widerstand aus Politik und Immobilienlobby. Also es braucht eine breite Bewegung im Lokalen, aber auch bundesweit. Also was habt ihr da für Ideen? Wie wollt ihr das anstellen? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen Roadmap eurer Kampagne?
Ja, voll. Also ich würde sagen, wir haben gerade erst angefangen mit dieser Arbeit und das ist viel davon ist noch, muss ich noch finden. Wie gesagt, das Thema ist in den Bewegungen noch nicht angekommen. Wir müssen auch noch vielleicht unsere Forderungen schärfen, unsere Positionen schärfen. Deswegen kann ich jetzt sozusagen nur vom aktuellen Stand berichten und das sind alles noch keine fertigen Pläne. Grundsätzlich lässt sich sagen, als wir gestartet haben, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir Sanierungskämpfe begleiten werden und Mieterinnen, die sich eben gegen die Mieterhöhung wehren, nicht gegen die Sanierung, sondern dass wir mehr in die Richtung gehen, wir wollen mit Vermietern in eine Verhandlungsposition kommen, dass die Mieterhöhungen reduziert werden und wir wirkliche Warmmietenneutralität erreichen, indem wir uns als Mieterinnen organisieren. Jetzt wird gerade eben nicht saniert. Die Sanierungsraten fallen und es sind einfach uns, wir haben wenig Kontakte zu Initiativen, wo noch saniert wird. Viele Sanierungsprojekte werden abgesagt. Deswegen ist das eher was wir in der Zukunft sehen. Wenn sollten die Zinsen wieder fallen und wieder mehr Sanierungsgeschehen aufkommen, dann ist das, würde ich sagen, eine Strategie. Und gerade haben wir dieses Thema Heizkosten, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ich weiß nicht, viele haben das vielleicht mitbekommen, aber es gibt unterschiedliche Siedlungen in ganz Deutschland, in denen Mieterinnen extrem hohe Heizkostennachforderungen bekommen haben für 2022. Das waren teilweise über 10.000 Euro für Mieterinnen, die in 50 Quadratmeter Wohnungen wohnen und Heizkosten und Heizung gespart haben. Und das liegt an einem System, dem sogenannten Wärmecontracting, wo Börsenpreise in diese Abrechnungen geschrieben werden. Und 2022 sind die Börsenpreise für Gas durch die Decke gegangen. Und genau, das zeigt halt einerseits, dass diese Abhängigkeit von fossilem Gas für uns, für Mieterinnen und VerbraucherInnen einfach völlig fatal ist und dass wir eben uns abhängig machen von geopolitischen Entwicklungen, die uns jederzeit treffen können und eben dazu führen können, dass diese extremen Abrechnungen kommen. Und gleichzeitig hat das aber auch sehr viel Widerstand hervorgerufen. Also Mieterinnen in diesen Siedlungen in ganz Deutschland haben sich organisiert und teilweise einen kollektiven Widerspruch eingelegt und sind in den Heizkostenstreik gegangen und haben diese Nachforderung nicht gezahlt. Das ist legal, wenn man fordert, dass einem die Belege zugesandt werden. Also dass die Vermieter, das ist zum Großteil ist es Vonovia, es sind aber teilweise auch öffentliche Wohnungsunternehmen, dass die nachweisen, was sie da eigentlich für Rechnungen gezahlt haben, angeblich. Genau, und bisher konnten in allen von diesen Fällen, soweit ich weiß, konnten die Vermieter das noch nicht belegen. Hm. Und das zeigt halt einfach, dass wir Macht aufbauen können, wenn wir uns organisieren. Und dass wir Vermieter öffentlich unter Druck setzen können. Und auch dieses Thema, wer kann sich Heizen eigentlich noch leisten? Wir müssen vom Gas weg, dass wir das öffentlich thematisieren können. Und da sehen wir jetzt eigentlich eine mögliche Verbindung und sind gerade im Kontakt mit unterschiedlichen Initiativen und auch Klimabewegten und sprechen über dieses Thema und überlegen, wie wir vielleicht auch in der Zukunft in die Offensive kommen können. Genau, aktuell ist das Ziel halt, dass diese Nachforderungen abgewehrt werden, also dass Mieterinnen das nicht zahlen müssen. Und mittelfristig, also wahrscheinlich wird es nächstes Jahr rund um den Jahreswechsel einfach wieder die nächste Heizkostenabrechnung kommen und dann ist ein bisschen schwer vorauszusagen, aber könnte es gut sein, dass wieder extrem hohe Nachforderungen kommen. Und dann geht es darum, mehr Initiativen aufzubauen, also den Protest und sozusagen das sich wehren auch noch zu verbreitern und zu verstetigen. Und perspektivisch würde ich sagen, in die Offensive kommen, diese Kämpfe verbinden zu einer bundesweiten Vernetzung, die Modernisierungsumlage als Forderung in den politischen Diskurs bringen und ja, so Wärmewende von unten, also Mieterinnenmitbestimmung auch in diesen ganzen Prozessen fordern und durchsetzen. Hm.
Welche Allianzen seht ihr denn da als möglich, jetzt gerade mit Blick auf die Klimabewegung? Ich fand es ganz interessant, du hast mir so ein paar Dokumente im Vorfeld geschickt, unter anderem zwei Präsentationen, um so ein bisschen mich zu informieren über eure Kampagne. Und da stand dann an einer Stelle, WFZ-Aktive schließen sich bestehenden Wärmekämpfen an. Und da dachte ich so, WFZ, das Kürzel kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das Wir fahren zusammen? Oder ist das was anderes? Aber es geht auf jeden Fall um Klimaaktive. Also vielleicht kannst du mal ein, zwei Takte dazu sagen, wie sich vielleicht diese Menschen aus den beiden Bewegungen, Aktive aus den beiden Bewegungen, wie sich da noch mehr Verbindungen schaffen lassen. Das könnte ja für Klimaaktive und für Mietenaktive gleichermaßen gut sein.
Ja, genau. WFZ steht für Wir fahren zusammen, genau. Ich würde sagen, die Bewegung ist einfach ein großes Vorbild für uns, weil die ja schon angefangen haben, das Thema soziale Gerechtigkeit, die soziale Frage mit der Klimafrage zu verbinden. Wir sind einfach große Fans, würde ich sagen, von dieser Bewegung und was sie alles aufgebaut hat und vor allem den Beziehungen in Betrieben und diese organisierende Basisarbeit. Genau, das ist ein großes Vorbild für uns. Und wir, also unsere Hoffnung wäre, dass analog dazu Aktive sich jetzt Mieterinneninitiativen anschließen und dort eben soziale Kämpfe unterstützen und das aber mit klimapolitischen Forderungen verbinden und aufzeigen, wie diese Themen eben nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden, sondern wie wir verbindende Forderungen und Botschaften aufstellen können, die sich auch in eine bundesweite Druckkampagne übersetzen lassen. Ich glaube, das wäre die Idee. Und da haben wir Hoffnung und machen Angebote, sich bei uns zu melden und sich mit den Mieterinnen zusammenzutun.
Hm. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen. Also wir sehen auch, dass es da durchaus ein großes Interesse gibt, auch zusammenzuarbeiten. Wir haben von der Klima AG zusammen mit Soziale Wärmewende jetzt und mit ganz vielen verschiedenen Klimagruppen, zum Beispiel gerade bei der Mietendemo in Berlin, zum ersten Mal einen Klimablog organisiert. Und da war total viel Begeisterung, zum einen von den Klimagruppen, da bei dieser Demo präsent zu sein und dabei zu sein. Die Demo-Orga hat sich auch gefreut, dass es den Blog gab. Also ich glaube, es gibt da durchaus Interesse und es gibt da ganz viele Menschen, die Lust darauf haben.
Ja, wollte ich dich gerade auch noch fragen, Lisa, wie ihr jetzt von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Klar, ihr habt natürlich auch noch an eurem neuen Volksentscheid zu arbeiten. Das werden wir natürlich auch hier im Podcast weiter begleiten. Aber wie wollt ihr euch vielleicht auch einbringen in quasi dem Thema Wärmewende und in möglicher politischer Arbeit hin auf da eine Verstärkung dieser Kampagne?
Also ich glaube, ganz konkret sind wir jetzt auch gerade noch an dem Punkt, wo wir versuchen, ganz viel Vernetzungs- und Austauscharbeit zu machen. Zum einen, dass wir uns mit bestehenden Klimagruppen vernetzen, aber auch in die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen als Klima AG hinein, da zum Beispiel mit den Kiez-Teams uns austauschen, um auch ja erstmal noch so ein konkreteres Verständnis davon zu entwickeln, was können denn jetzt ganz konkret gemeinsame Forderungen und Ansatzpunkte sein. Ich glaube, viele Ideen gibt es da schon, aber das noch so ein bisschen ja weiterzuentwickeln. Und wir beschäftigen uns natürlich damit, wie denn die Vergesellschaftung selber auch zu mehr Klimaschutz beitragen kann und das einfach machen kann. Ich glaube nicht, dass Vergesellschaftung automatisch zu mehr Klimaschutz führt, aber ich glaube, es eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten, Fenster, um das eben auch besser zu machen. Weil natürlich zum einen dieses Profitmotiv einfach wegfällt. DWE hat mal ausgerechnet, ich glaube für 2022, dass MieterInnen von Vonovia im Schnitt pro Monat ungefähr 100 Euro nur an die Aktionäre bezahlen von der Miete. Und das ist natürlich ein großer Batzen Geld, den man zum einen verwenden kann, um die Miete zu senken, aber wo man eben auch schauen kann, okay, was kann man davon vielleicht auch für Sanierungen verwenden. Hm. Und weil eben diese ganzen ja perversen Anreizstrukturen, die wir jetzt schon besprochen haben, dann wegfallen, die es im Moment VermieterInnen den Anreiz schaffen, nicht möglichst gut, aber möglichst teuer zu sanieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn viele Wohnungen in einer Hand sind, dann natürlich auch so gesamtstädtische Planung und Planungen auf Quartiersebene besser machbar sind. Und das ist einfach was wir für die Wärmewende ganz, ganz viel brauchen. Weil die Lösungen ja eben nicht sind, wir bauen einfach in jedes einzelne Haus eine Wärmepumpe ein, sondern es gibt ganz viele technische Lösungen, die eben auf ein bisschen größerer Ebene geplant werden müssen. Wir können die Expertise der MieterInnen für ihre eigenen Wohnungen besser nutzen. Die wissen ja, ob es durchs Fenster zieht, die wissen, ob sich irgendwie Schimmel bildet, die wissen ganz genau, in welchem Zustand die Wohnung ist und was gemacht werden muss. Und ich glaube auch, dass durch diese grundsätzlich andere Eigentumsform und Bewirtschaftungsform auch nochmal eine andere Art der Solidarität zwischen MieterInnen geschaffen werden kann. Im Moment ja, werden wir durch das System sehr vereinzelt und werden quasi dazu genötigt, uns alle einzeln gegen unsere Vermieter zu wehren. Und ich glaube, wenn wir mehr Selbstverwaltung, mehr Beteiligung haben, könnte auch nochmal über andere Formen der solidarischen Umverteilung von Kosten auch nachgedacht werden. Hm.
Bevor wir jetzt auf die Zielgerade biegen und noch einen kleinen Ausblick wagen, Lisa, hätte ich gern von dir noch ein kleines Update, wie es eigentlich gerade bei euch ausschaut. Also wir wissen ja alle, 2021 hat die Mehrheit der BerlinerInnen für die Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin gestimmt. Aber das Gesetz, also die Maßgabe an den Senat, ein Gesetz, ein Enteignungsgesetz zu erarbeiten, das wird ja jetzt von der Regierung in Berlin verschleppt. Ja, also die geben sich da ja beste Mühe, das nicht auf den Weg zu bringen. Deshalb geht ihr jetzt den Weg über einen zweiten Gesetzesvolksentscheid, wo dann ein konkretes Gesetz ausformuliert wird und dann zur Abstimmung gebracht wird. Also vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Takte sagen als kleines Update zu eurer Kampagne, die wir ja so eng verfolgen. Wie verhält sich da die Regierung in Berlin und wie ist da gerade der Stand für euren zweiten Anlauf?
Genau, also ja, du hast ja schon gesagt, 2021 haben wir den Volksentscheid gewonnen für die Enteignung. Die Mehrheit der BerlinerInnen möchte die Enteignung. Der Senat hat daraufhin erstmal eine Expertenkommission eingesetzt, um ja sich einfach erstmal ein bisschen Zeit einzukaufen und nicht sofort darauf reagieren zu müssen. Die hat dann in ihrem Abschlussbericht bestätigt, ja, das geht verfassungsrechtlich. Also der Auftrag für diese Expertenkommission war zu prüfen nochmal, ist es denn verfassungsrechtlich überhaupt möglich, die Enteignung? Die Antwort in kurz ist ja, das geht. Gleichzeitig waren aber schon einige Teilfragen auch in diesem Bericht noch offen und müssen jetzt eben irgendwie noch ausgearbeitet werden. Der Senat hat daraufhin angekündigt, ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz zu schreiben, was aber auch nur eine weitere Verschleppungstaktik ist, denn dieses Gesetz wird diese Detailfragen, die noch offen sind, auch nicht klären. Das wird im Prinzip nochmal das wiederholen, was in Artikel 15 drinsteht, dass eben vergesellschaftet werden kann gegen Entschädigung und so weiter. Aber die Detailfragen, wie hoch jetzt die Entschädigung sein muss etc., die werden dann nicht geklärt. Und außerdem braucht dieses Gesetz jetzt schon auch noch massiv viel länger, als angekündigt wurde. Das sollte eigentlich dieses Jahr irgendwann kommen. Letzter Stand nach einer Anfrage war, dass der Senat jetzt gerade selber nicht weiß, wann sie denn damit um die Ecke kommen. Hm. Genau, das heißt, wir setzen keinerlei Hoffnung mehr in den Senat, dass sie irgendwas umsetzen und schreiben eben jetzt deswegen selber an diesem Gesetz. Vielleicht ganz kurz der Unterschied zwischen diesen beiden Volksentscheiden. In dem ersten ging eben der Auftrag an den Senat, ein Gesetz zu schreiben. Das ist dann der sogenannte Beschlussvolksentscheid und der Gesetzesvolksentscheid, den wir jetzt einleiten wollen, da schreiben wir eben selber das Gesetz. Darüber wird dann direkt abgestimmt im Volksentscheid und wenn wir diesen Volksentscheid gewinnen, woran wir glauben, dass wir das können, dann tritt dieses Gesetz auch direkt in Kraft, ohne dass es nochmal durchs Abgeordnetenhaus in Berlin muss. Das heißt, wir haben einfach einen sehr viel größeren Hebel gegenüber der Politik. Ja, unter diesem Gesetz schreiben wir jetzt gerade. Ein Gesetz zu schreiben ist eine Herausforderung. Wir wollen uns auch die Zeit nehmen, das gründlich zu machen. Das heißt, es wird noch ein Weilchen dauern, bis es fertig ist. In der Zwischenzeit passiert aber ganz viel anderes in der Kampagne. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine Kampagne zur Mietpreisbremse. Da wurde so ein Online-Rechner erstellt, wo Leute eben überprüfen können, ob sie Mieten zahlen, die nach der Mietpreisbremse zu teuer sind, und dann ja Informationen dazu bekommen, wie sie sich jetzt dagegen wehren können. Die Kiez-Teams sind in ihren Kiezen aktiv, machen da ganz viel Organizing, Vernetzung. Also es passiert auch an ganz vielen Ecken in der Kampagne zwischendurch noch viel.
Sag vielleicht aber, was ist denn der Fahrplan? Also können wir uns darauf einstellen, dass, weiß ich nicht, jetzt ist 2024, 2025 ist Bundestagswahl. Ihr hattet ja, glaube ich, auch beim ersten Volksentscheid das Glück, dass da quasi dann auch Mobilisierung dadurch geschaffen wird, dass ohnehin schon eine Wahl war. Im Idealfall hat man das ja für einen zweiten Volksentscheid auch wieder, dass man auf da so eine Wahlmobilisierung setzen kann nebenher noch. Weil sonst wird es vielleicht auch schwierig, die Leute dann zur Urne zu bewegen, wenn man das unabhängig davon macht. Also wäre das jetzt der Fahrplan 2025 oder bin ich dazu optimistisch?
Also das wünschen wir uns natürlich, aber ich würde mich jetzt gerade nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dann einen genauen Zeitpunkt angeben zu wollen.
Alles klar. Wir bleiben auf jeden Fall dran, auch für euch am Thema. Genau, dann ihr zwei, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier besucht habt. Nur zum Ausblick nochmal die Frage, also soziale Wärmewende, das wird sich natürlich auch nur gegen massiven Widerstand, wir hatten schon davon, erkämpfen, erstreiten lassen. Was denkt ihr, also was muss aus eurer Sicht zusammenkommen, dass ja da ein breites, schlagkräftiges Bündnis aus Klima- und Mietenbewegung entsteht? Worauf kommt es da eurer Ansicht nach an und was können vielleicht auch Leute tun, die uns hier zuhören und die in den Bereichen aktiv sind, jeweils einzeln oder vielleicht auch noch gar nicht aktiv sind. Kann ja auch sein.
Ich glaube, da kann man tatsächlich auch ganz gut auf die WE verweisen. Die WE war erfolgreich, hat es noch nicht umgesetzt, aber hat auf jeden Fall schon viel gewonnen. Und das war nur möglich, weil es in Berlin unzählige kleine, große, mittelgroße Initiativen gab, die ihre lokalen Kämpfe geführt haben, schon seit vielen, vielen Jahren, und auf dieser Bewegung konnte DW Enteignen aufbauen und schlussendlich auch gewinnen. Also genau, unsere Strategie ist, lokale Kämpfe aufbauen, unterstützen. Aktuell sind das bei uns die Heizkostenkämpfe, aber es gibt auch schon andere Ansätze in anderen Städten. Die Wärmewende kommt auf uns zu. Das wird passieren, das muss passieren, es ist wichtig, dass es passiert. Und wir müssen uns jetzt organisieren, um durchzusetzen, dass sie sozial gerecht und mit unserer Mitbestimmung abläuft. Und genau, deswegen laden wir alle ein, sich entweder bei uns zu melden oder ihre lokalen Initiativen vor Ort zu kontaktieren und gemeinsam Wärmewende-Initiativen vor Ort aufzubauen.
Ja, ich kann das eigentlich nur bekräftigen, was Leonie gesagt hat. Also vernetzt euch, redet miteinander, aber macht auch was zusammen. Ich komme selber eigentlich eher aus der Klimabewegung, würde ich sagen. Jetzt bei DW Enteignen ist es auf jeden Fall eine total steile Lernkurve für mich. Da zu lernen, wie diese Mietenbewegung eigentlich funktioniert und was da so die Knackpunkte sind. Aber gleichzeitig merke ich auch, okay, ich bringe ja irgendwie auch aus dem Klimabereich ganz viel Wissen mit, was vielleicht bei den Menschen, die vor allem zu Mieten bisher gearbeitet haben, nicht so vorhanden ist. Also ich glaube, wir können da als Bewegung total viel voneinander lernen, gemeinsame Ansatzpunkte finden, und das kann uns eigentlich nur stärker machen, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja, Lisa, Leonie, danke, dass ihr mich hier besucht habt. Danke euch.
Danke.
Danke dir.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Leonie von der Kampagne Soziale Wärmewende und Lisa von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aus Berlin. Wenn ihr euch für die jeweiligen Innis interessiert, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos, unabhängig und werbefrei machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.